Mesdames und Herren, meine Damen und Herren, heute wird heutige zeitgenössische Wissenschaft unsere Underground Seminare. Mesdames und Herren, meine Damen und Herren, heute Checkpoint
Seminar. Jawohl, hallo. Hallo. Hi, alle miteinander. Hallo. Hoi Fabian, hoi Daniel, hoi Heini.
Hallo Olaf, Heini, hoi Fabian.
Und hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von der Traumstation. Die Traumstation ist ein Podcast und ein Projekt vom Verein Missing Link. Das ist ein Zürcher Verein, der die Psychoanalyse mit anderen Disziplinen in einen Austausch bringen will. Und bei der Traumstation ist es so, dass Sie einen Traum einschicken können an unsere E-Mail-Adresse. Das ist traum@the-missing-link.online. Und Sie kriegen dann eine Deutung zurück auf Ihren Traum. Das ist kostenlos und ist anonym. Und wenn Sie einverstanden sind, dann verwenden wir die Träume auch sehr gerne hier im Podcast, wo wir immer gemeinsam einen Traum deuten. Und diesmal ist es eine etwas spezielle Folge in dem Sinn, dass es nicht nur ein Traum ist und nicht nur ein Träumer, sondern es sind zwei Träume, die von einem Ehepaar geträumt wurden. Und die Frau hat uns beide Träume eingeschickt, die von ihrem Mann und ihrem eigenen Traum. Genau.
Ja, wir beginnen mit dem Mann. Ja. Liebe Traumanalytiker, heute übersende ich Ihnen einen Traum, den mein Mann vor einigen Wochen hatte. Er bat mich, das zu tun, was vielleicht auch schon einiges aussagt. In einer weiteren E-Mail schicke ich Ihnen einen Traum, den ich diese Nacht hatte. Schön, dass es Sie gibt, Ihre Träumerin. Traum November 2022. Während eines Fiebers hatte ich viele Träume, wovon ich aber nur einen erinnere. Dieser Traum kommt mir wie ein Klassiker vor. Das Traumgeschehen setzt da an, dass ich abends eine Bahnstation erreiche, aber mit dem Fahrrad noch einige Kilometer zurücklegen muss, um an mein Ziel zu gelangen. Das Ziel, das ich habe, ist mir halbwegs bekannt. Zu Beginn der Fahrradfahrt dämmert es. Von einem Chemiewerk in der Nähe geht ein kaltes und grelles Licht aus. Noch kann ich Umrisse in der Umgebung erkennen. Nachdem ich in eine dicht bebaute Nebenstraße abgebogen bin, ändern sich die Sichtverhältnisse. Es ist nahezu dunkel. Die Lichtanlage meines Fahrrads funktioniert nicht. Das habe ich nicht anders erwartet. Ich kann allenfalls schwarze Farbzonen von anderen dunklen Farbzonen unterscheiden, die wie schwarze Löcher wirken. So fahre ich blind mitten auf einer mit Kopfstein gepflasterten Straße. Hinter mir bemerke ich ein Fahrrad oder Moped. Will mich ein anderer Rad- oder Mopedfahrer bedrängen oder überholen? Das ist nicht der Fall. Der andere Fahrer fährt gehörig auf Abstand zu mir. Ich kann nun nicht, wie von mir erwartet, von einer fremden Lichtquelle profitieren. Vor mir bleibt es nach wie vor stockdunkel. Plötzlich glaube ich, in der unangenehmen und unfallträchtigen Situation, in der ich mich befinde, etwas Wichtiges entdeckt zu haben, das mir eine gewisse Entlastung verschaffen könnte. Würde es hinter mir krachen, dort befand sich ja der andere Fahrrad- oder Mopedfahrer, so könnte ich darauf schließen, dass nicht nur mein Hintermann, sondern auch ich in einen Unfall verwickelt sei. Ich wüsste also in diesem Moment Bescheid. Warum würde ich durch mich selbst keine Gewissheit erlangen können? Habte ich eh im Dunkeln? Der Traum ließ keinen Zweifel daran, dass ich einen Hintermann B brauchte, um Schlüsse über mich selbst ziehen zu können. Würde es hinter mir scheppern, weil der Fahrer B hinter mir zum Beispiel in ein Schlagloch gefallen sei, so könnte ich darauf schließen, dass mir kurz zuvor das Gleiche widerfahren sei. Trotz meiner Blindheit war ich nicht in der Lage, alles erkennen zu können. Trotz meiner Blindheit war ich in der Lage, alles erkennen zu können. Der Preis bestand in einer gewissen Zeitverzögerung. Fiel die andere Person in eine Grube hinein, so konnte ich darauf schließen, dass mir das Gleiche zuvor passiert sein musste. Der Vorgang des Erkennens kostete Zeit. Da stellte sich eine zweite Erkenntnis für mich her. Ich bemerkte, dass es keine Gegenwart für mich gab. Was ich erkennen konnte, war bereits geschehen. Es war ziemlich umständlich, wenn ich feststellen konnte, dass auch ich in eine Grube gefallen sein musste, wenn B das Gleiche widerfahren ist. Bis ich eine Art Gewissheit herstellen konnte, war Zeit verstrichen. Die Möglichkeit, dass ich auf einer Blindfahrt auf zögerliche Weise alles erkennen konnte, fand ich sensationell. Doch fühlte ich mich dennoch nicht zufriedengestellt. Ich bemerkte, dass rechts eine dunkle Straße weiterführte, während sich vor mir ein Abhang befand, den man nicht mit dem Fahrrad befahren konnte. Im Lichtschein einer Chemiefabrik sah ich unzählige bunte Spielzeugschiffe aus Plastik. Eltern hatten in akribischer Kleinstarbeit historische Kriegsflotten nachgestellt. Vielleicht würde man die Schiffe während des Abends in die Wupper lassen. Ich hatte mein Ziel nicht erreicht, obwohl es ganz in der Nähe war. Manche mögen es wissen, dass es entscheidend sein kann, ob man bei einer Fahrt, Wanderung und so weiter links oder rechts der Wupper herauskommt. Ich mochte mich an der Wupper befinden, möglicherweise auch an der Düne. Das kann ich nicht ermitteln. Mit Sicherheit befand ich mich an einer der giftigsten Stellen der ehemaligen Bayerwerke.
Ja, ich musste gerade so lachen beim Vorlesen, weil wir haben ja gesagt, vielleicht eben kann man ja die beiden Träume auch aufeinander beziehen. Jetzt ist mir gerade der andere Traum, geht es ja auch um die Kinder, den wir nachher noch vorlesen wollen und das Kinder haben. Und das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, ja, dass es ja Eltern sind, die offenbar diese Kriegsschiffe aus Plastik in Kleinstarbeit so ganz miniaturisiert gemacht haben und in die Wupper gelassen haben. Also scheint es da irgendwie ja auch um historische Konflikte, die vielleicht mit ihnen als Eltern auch zu tun haben, scheint es auch darum zu gehen, ja. Aber das ist ja ein Aspekt, das werden wir sicher später noch anschauen mit dem anderen Traum zusammen.
Das Ganze hat viel was von irgendwie, mir kommt so der Lebensweg, in den sie oder so, wohin fahren wir, und auf halbem Wege muss der Träumer aussteigen und mit dem Fahrrad selbst in die Pedale treten an einen Ort, der ihm halb bekannt ist. Da ist so die Frage, was passiert ihm oder was ist in der Vergangenheit passiert? Und da kommt so ein Satz ganz philosophisch, ich weiß nicht mehr genau, wo er ist. Ich konnte so darauf schließen, dass mir zuvor das Gleiche passiert sein musste. Der Vorgang des Erkennens kostete Zeit. Also erst im Nachhinein kann man so die Vergangenheit beurteilen und herausfinden, was einem da passiert ist. Und nur anhand vom anderen, vom Hintermann, sieht man eigentlich, was einem selbst passiert ist. Zuvor habe ich mir ja der andere, der Hintermann, vielleicht ist das die Ehefrau, die da mitfährt, eventuell. So, indem er mit ihr spricht, kann er sich selbst in ihr spiegeln oder irgend so etwas, ja.
Also diesen Teil hat sicher, oder es ist ja wie auch es scheint ja auch um die blinden Flecken zu gehen, um die eigenen blinden Flecken, wenn so in diesem dunklen Pfad, wo man nur so schwarze Löcher erkennt, wo dann die Frage ist ja, eben er hofft ja ein bisschen, dass der andere ihn einholt und mit dem Licht das dann irgendwie ausleuchtet, dann würde er sehen, oder? Und das ist ja wirklich auch so in einer Beziehung oder auch sonst, dass man die eigenen blinden Flecken halt nicht sieht und der andere sieht das oft ja sehr klar oder beim anderen Menschen sieht man das sehr klar. Da gibt es irgendwie ein bisschen die Hoffnung, ja, dass der andere ihn einholt und gleichzeitig hat es aber auch, ist er auch gestresst davon, dass der ihn einholen könnte oder bedrängen könnte. Und mit dem Licht ist es ja auch so eine Sache in dem Traum. Es ist ja wie immer, es hat ja auch etwas Chemisches und Künstliches und wird mit diesen Bayer-Werken so in Verbindung gebracht, das Ausleuchten, so etwas Giftiges, ja, wo es dann auch wieder gut ist, im Halbdunkeln zu sein.
Und es steht auch in einer Spannung, nicht auch das Licht. Das ist ja eigentlich, es ist ein sehr dunkler Traum. Es liegt ja immer sehr vieles im Dunkeln, im Halbdunkeln, im Dunkeln und gleichzeitig ist aber auch ganz am Anfang, ist auch schon das kalte, grelle Licht dieses Chemiewerks, das dann auch etwas erleuchtet, aber dann kommt gleichzeitig die Dunkelheit. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch gleich schon eine Spannung setzt, ja? Auch zwischen diesem Hell und Dunkel. Und überhaupt habe ich den Eindruck, dass auch sehr viele Spannungen auch in diesem Film sind, also Spannungsverhältnisse auf jeden Fall. Also da gibt es auch natürlich dieses Spannungsverhältnis von hinten und vorne, also dessen, dass er nach vorne nicht sieht und auch nicht so genau weiß, wo er nach vorne, wo er eigentlich hin will, also wo sein Ziel liegt, nicht? Und dann aber ist dann dieser Fahrer, der da hinter ihm kommt, nicht? Und das steht ja irgendwie in einem Spannungsverhältnis, ich da so wie auch zwischen hell und dunkel. Und auch dieses Spannungsverhältnis in Bezug auf den Fahrer könnte ja zunächst, ist ja auch angedeutet, er sagt dann irgendwie, das könnte ja auch irgendjemand sein, der ihn verfolgt, glaube ich. Mhm. Ja. Und dann stellt sich aber heraus, es ist ja nicht irgendjemand, der ihn verfolgt. Einerseits stellt sich das heraus und zweitens stellt sich auch noch heraus, dass das, was, dass der, der ihn da verfolgt, eben auch nicht nur ein Verfolger ist, sondern gleichzeitig jemand, der ihm etwas gibt, ihm etwas schenkt, nämlich auch eben die Erkenntnis, eine gewisse Erkenntnis über sich selber, nicht? Also auch eine gewisse Erkenntnis darüber, wovon es am Anfang ja auch heißt, ich weiß nicht so genau, wo eigentlich mein Ziel liegt. Ne? Mhm. Und auch eine andere Spannung, das ist auch bei dem, was du jetzt angedeutet hast, haben wir mit den Eltern und mit diesem Krieg, Kriegsschiffen, nicht so, oder? Mhm. Und die sind ja gleichzeitig von den Eltern gemacht und sie sind aus Plastik gemacht, nicht? Wo wir auch wieder die Chemie haben im Plastik, nicht so, oder? Mhm. Und bei der Chemie, also, und damit sind sie, da nützt ja die Chemie auch dazu, dass diese Kriegsschiffe auch ein bisschen ungefährlicher werden, obwohl gleichzeitig natürlich auch das Chemiewerk, wie es heißt, dort seinen giftigsten Ort hat. Und man weiß ja auch, dass die Bayerwerke, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch im Krieg durchaus ihre Rolle gespielt haben, also bei den Kriegsschiffen ihre Rolle gespielt haben, nicht so. Und also dass auch hier so ein Spannungsverhältnis ist, nicht, bei dem es immer wieder darum geht, wie ist es eigentlich? Ist es so oder ist es anders? Und es ist eben auch gleichzeitig eben auch irgendwie immer wieder beides auf eine verblüffende und ich finde auch sehr gedankenreiche, ja, und facettenreiche Art und Weise. Ist es auch immer wieder beides.
Ja. Es ist ja, so, ja. Ganz, wie soll ich sagen, ein bisschen listig. Er sagt ja, wenn ich es hinten scheppern höre, dann merke ich, dass ich auf die Schnauze gefallen bin. Man würde da erwarten, das merkt man an anderen Dingen als im Ton von hinten, zum Beispiel am Schmerz oder so. Mhm. Aber es betont eben diese vorne, hinten Dynamik. Und da habe ich mir dann gedacht, dass er hat etwas vom Engel der Geschichte. Also sein Blick, der Blick geht ja eigentlich nach hinten. Zwar sieht er, natürlich schaut er nach vorne, aber da sieht er nichts. Und das, was er wirklich sinnlich erfahren kann, kommt von hinten. Und Vielleicht hat der Träumer etwas mit dieser Geschichte zu tun. Das wäre ja spannend.
Also da ist es ja auch so, dass der Engel der Geschichte bei Walter Benjamin ja mit dem Rücken fliegt, nicht? Also
Was macht das? Ich kenne den nicht.
Das ist so ein Bild von Walter Benjamin, der Engel der Geschichte, nicht der sozusagen mit dem Rücken in die Zukunft fliegt. Das heißt, er sieht nicht, was hinter ihm, was vor ihm liegt, nicht sieht er nicht wirklich, sondern er sieht sozusagen immer nach hinten. Ja. Und darauf nimmt Heine Bezug, was mir durchaus einleuchtet, weil der Engel der Geschichte genau diese Spannung eben auch in sich trägt, nicht, die er ja auch hier andeutet mit der Gegenwart, die sich gar nicht einfach als eine unmittelbare sich einem zeigt, sondern eben auch schon als eine vermittelte. Das ist ja auch ein eindrückliches Bild, eben auch, wie ich finde, auch ein sehr gedankenreicher Traum, nicht so, ein sehr vielschichtiger Traum.
Finde ich ja auch geil, weil es so, eben, also dieses Bild hat mich ein paar Tage wirklich recht begleitet, nachdem ich das gelesen habe im Traum, weil das so etwas so auf einleuchtende Weise irgendwie in ein Bild fasst, was eigentlich noch gar nicht so einfach ist zu beschreiben. Ja? Aber es geht, denke ich, um so etwas. Ja. Also es ist ja auch wie ein Ändern vom Modus. Also ein Gedanke wird ja in ein Bild sozusagen gefasst. Also es ist wie ein Ändern, eine Änderung des Mediums sozusagen. Und es ist im Traum ja auch so immer wieder Thema. Also er fährt ja am Anfang Zug, und steigt dann aus und geht mit dem Fahrrad durch das Halbdunkel. Oder da gibt es auch so einen Wechsel vom Tempo und auch vom Modus des Unterwegssein. Und am Anfang eben orientiert er sich so am Sehen oder wartet darauf, dass jemand ihn ausleuchtet, so den Weg, und wechselt dort dann auch so in einen anderen Modus. Ich fand dann eben fast wie ein Fühler eigentlich, oder so, denn Hintermann wird dann wie so zu seinem Fühler, wo das sich so durchs Dunkel tastet. Ja.
Eben, das fand ich auch sehr, sehr eindrücklich. Nicht auch dieser Wechsel, nicht von einer zunächst etwas paranoid gefärbten Gestaltfigur, nicht, die dann den eben.
Den Verfolger meinst du?
Den Verfolger, der dann eben, wie Fabian jetzt sagte, eigentlich einem plötzlich etwas zu sehen gibt. Und es gibt ja noch eine andere Geschichte, die kam ja in dem Mail, in dem Antwortmail auf die schriftliche Deutung, ja, die ja zuerst gekommen ist. Da heißt er ja irgendwie, muss es da auch um die Wupper gegangen sein. Fabian?
Ja, also nein, ich kannte halt nur den Ausdruck, über die Wupper zu gehen, als Ausdruck für den Tod, also zu sterben, oder so.
Ah, das kanntest du.
Das kannte ich, ja, genau. Aber er hat dann geschrieben, eben, dass es noch eine andere, dass ursprünglich eigentlich eine andere Bedeutung hatte.
Ja, ja. Du hast aus der Wupper den Acheron gemacht und eigentlich ist das naheliegend, weil der da hinten, das ist auch der Doppelgänger und der hat ja eine ganz intime Beziehung zum Tod auch immer.
Das ist die andere Bedeutung?
Er hat geschrieben, also Olaf, sagst du es vielleicht, du weißt besser. Ich weiß, also, man bringt sich wie in Sicherheit vor einem...
Man bringt sich in Sicherheit. Die Wupper ist die Grenze auch, glaube ich, nach Holland. Und wenn man sozusagen in Deutschland, also jenseits der Wupper, das war ja damals noch nicht kein vereintes Deutschland, das weiß nicht, was jetzt, das jetzt dort war.
Naja.
Also wenn man auf der einen Seite der Wupper, hätte man eben beispielsweise im Kriegsfall eingezogen werden können. Nicht so. Und wenn man sich sozusagen auf die andere Seite der Wupper begab, war man sozusagen gerettet, sozusagen vor dieser Gefahr, jetzt eingezogen und dann auch in den Krieg ziehen zu müssen. Und gleichzeitig hat er aber auch geschrieben, hat dieser Spruch, über die Wupper zu gehen, dann eben nicht einfach nur etwas Erleichterndes, sondern eben wohl auch noch etwas von dem Aspekt, den du ja wohl gesehen hast, nicht über die Wupper gehen, über den Tod, also sozusagen den Tod, die Grenze zum Tod zu überschreiten, nicht, obwohl man ja eigentlich sozusagen, indem man dem Krieg fliehen konnte, ja, sozusagen dem Tod, dem drohenden Tod, sich davor retten konnte, gibt es gleichzeitig aber auch noch diese andere Bedeutung. Also auch hier gehen sozusagen diese Gegensätze auch auf irgendeine schon faszinierende Art und Weise ineinander über.
Das ist ja dann auch wieder das Thema, oder ob er von alten Konflikten eingeholt wird, so wie das mit dem Kriegsschiffen so angedeutet ist, oder mit diesem Hintermann, oder wo es ja auch seine Vergangenheit ist und Und das fand ich auch so eine spannende Spannung, weil das wie, ja, ich, oder wenn du dich in deinen alten Konflikten befindest, wo du immer warst, einerseits, ja, siehst du dann klar oder siehst halt die Sachen, wie du sie damals schon gesehen hast und so, aber gleichzeitig will er das ja nicht und will sich irgendwie in dem durchtasten, wie es, also wo er jetzt nicht so klar sieht oder wo die Sachen nicht so klar sind.
Ja, ja.
Weiß jemand, was er meint, wenn er schreibt, manche mögen es wissen, dass es entscheidend sein kann, ob man bei einer Fahrradfahrt, Wanderung etc. links oder rechts der Wupper herauskommt. Ist das das?
Das ist sicher das gemeint, diese Geschichte, dass es damals entscheidend war, ob du rechts war, warst, dann hättest du eingezogen, wenn du drüber warst, warst du sozusagen in den holländischen Landen und damit sozusagen gesichert, oder? Ich glaube, das ist das gemeint, oder?
Es geht um die Grenze zwischen Preußen, Brandenburg und vielleicht Holland oder vielleicht auch ein anderes Fürstentum oder ein anderes deutsches Königreich. Und der Johann Gottfried Säume, ein Reiseschriftsteller des 19. Jahrhunderts, ist über die Wupper gegangen, weil er sich den preußischen Zwangsrekrutierern so entziehen wollte, weil der war fast, glaube ich, 1,80 groß, was damals selten war, und er hätte das Gardemaß gehabt.
Auch interessant, es geht auch irgendwie um Leben und Tod bei diesem Fluss, also allgemein, dann da eine giftige Chemiefabrik und die Kriegsschiffe der Träumer. Es ist ja auch irgendwie eine unheimliche Atmosphäre, er ist im Dunkeln, er hat auch immer wieder hat er Angst, dass er in eine Grube fällt, so das Grab vielleicht, ich weiß nicht, oder und dann dieser unheimliche Hintermann, der aber dann etwas auch Beschützendes bekommt, den kann man ja auf viele Weisen interpretieren. Das kann die Ehefrau sein, kann etwas Homoerotisches haben, wenn es da um das linke, rechte Flussufer geht und so weiter. Aber gleichzeitig auch eine Identifikationsfigur. Also vielleicht ist es der Träumer, der sich da selbst verfolgt, eigentlich ohne es selbst zu sehen, aber was dem anderen passiert, passiert dann auch ihm.
Ja.
Und dass er sich da selbst irgendwie Licht gibt, eigentlich unbewusst, ja, also, sicher eine sehr verdichtete Figur.
Also, auch das denke ich, was wir auch alle kennen, oder? Dass wir das erst erkennen, wenn wir wieder in eine Grube getappt sind, wenn es hinter uns liegt oder wenn es. Unser vergangenes Ich ist sozusagen in den beliebten Flecken, ja.
Und ich glaube, dass schon auch ein wichtiger Punkt zu sein scheint, dass es eben nicht so eindeutig ist. Nicht? Also ist es jetzt er oder ist es der andere und so weiter und so fort, sondern dass es eben auch immer gleichzeitig wieder noch einen anderen Aspekt haben kann. Und
das, was er dort schreibt, oder manchmal mögen wissen, dass es entscheidend ist, wo man rauskommt. Aber er weiß es ja gar nicht. Er weiß nicht mal, es kann an der Wupper sein, aber auch an der Düne.
Genau, ja. Genau. Und was ja auch noch, eigentlich auch noch ein schönes Bild ist, nicht auch, was auch diese Frage des ständigen Umdenkens und Andersdenkens unterstreicht, ist, dass man ja auch sagen könnte, wenn er sich im Traum sozusagen sehr auf das auch besinnt, und dort muss man ja sagen, schreibt er auch, da dämmert es plötzlich. Es ist ja immer in der Dunkelheit, nicht? Aber in dem Moment, ja, wo er das erkennt, dämmert es nämlich, ja, dass er nämlich in der Blindheit etwas sieht. Und das heißt, das ist ja eigentlich auch der Traum, nicht? Der Traum ist ja auch das, was wir sozusagen in der Nacht, wenn wir eben nicht sehen, was wir eben in der Nacht eben auch sehen, in der Blindheit der Nacht sehen. Also man kann auch sagen, es ist auch von daher nochmal das sehr schön unterstrichen, nicht, dass es auch um diese eine andere Art des Sehens und eine andere Art des Denkens auch geht. Die in der Tat ja auch viel mit dem Traum zu tun hat. Ja?
Also es ist sogar ein Fiebertraum, oder? Er hat ein Fieber, als er das geträumt hat, oder? Und gleicht dort auch ab von der Zug oder von der Zugfahrt, von Geradlinigkeit, von Denken in
auf eine womit wir eigentlich schon beim nächsten Traum werden.
Genau.
Oder nicht? Ja. Ich finde eine großartige Überleitung. Also ja. Ich will jetzt nicht unterbrechen, aber
doch, mach du die.
Ja, weil doch der nächste Traum, du wirst ihn ja gleich vorlesen, ja auch mit der anfängt mit den Straßen, also nicht die Zugfahrt, aber auf mit den Straßenbahnschienen.
Stimmt. Also jetzt. Der zweite Traum. Da kommt das zweite Mail von der Träumerin, die schreibt, liebe Traumanalytiker, Hier nun mein Traum. Heute Nacht. Er hat eine Überschrift, das geschrumpelte Kind. Ich sitze mit meiner Tochter E. auf Straßenbahnschienen. Berlin, Prenzlauer Allee. Sie und ihre Umgebung sind farbig und hell. Sie teilt mir mit, ich gehe für 3 Jahre nach Dresden, nochmal studieren. Ich denke, wie soll das denn gehen? Arbeit, Mann und Kind hier in Berlin? Sie, ich muss dir aber was hier lassen, das verschrumpelte Kind. Schon gibt es ein dunkles Schlafzimmer, fast ausgefüllt von einem Ehebett. Das verschrumpelte Kind ist schon da. Und nun auch mein Mann. Ich liege im linken Bett, zugedeckt. Im anderen tobt das verschrumpelte Kind unter der Bettdecke. Daneben steht mein Mann. Ich finde das Wesen hässlich und abstoßend. Es ist so groß wie ein Unterschenkel, braun wie geschrumpftes Leder. Mein Mann kommt damit besser zurecht. Er nimmt es wie ein Spiel. Während ich nichts so sehr fürchte, als dass es mich berühren könnte. Das verschrumpelte Kind. Es lässt sich nicht bändigen, springt über alles hinweg. Auch über mich. Und berührt mich doch. Dann sind wir draußen, an einer Straße. Mein Mann ist auch dabei. Das Kind klebt jetzt an beiden meinen Händen. Eine Ampel, ein Überweg. Obwohl ich mit dem verschrumpelten Kind nicht gesehen werden möchte, schauen alle zu uns. Springt es doch hin und her. Jenseits der Straße. Ein Loch im Asphalt. Das Kind fällt hinein. Ich trete dicht heran und schaue hinunter. Das Kind liegt in einer Goldkiste. Damit erwache ich.
Anders. Großartig, großartig.
Ja. Ist euch aufgefallen, das können natürlich die Zuhörer nicht sehen, dass der zweite Teil dieses Gedicht, dieses Traums eigentlich rein optisch wie ein Gedicht wirkt. Die Zeilen werden kürzer, immer kürzer, bis hin zur letzten Strophe, die mit der Goldkiste endet. Ein wunderschönes Gedicht.
Schön, ja. Es ist auch jenseits der Straße.
Aha, das Ende vom Gedicht. Ja.
Ja, also das Ende des Gedichts ist jenseits der Straße. Man könnte und am Anfang, also das ist dieser Teil, von dem Heine jetzt, das finde ich sehr schön, von dem er sagt, das sei wie ein Gedicht, nicht? Und der Traum fängt ja an, ich sitze mit meiner Tochter auf Straßenbahnschienen. Da sitzt sie mitten drauf auf der Straßenbahnschiene, nicht? Da war der Übergang auch zu der Eisenbahn, mit der der Mann kam, sitzt mitten drauf. Und sie sitzt nicht nur mitten drauf auf der Straßenbahnschiene, sie sitzt in Berlin an der Prenzlauer Allee. Und die Prenzlauer Allee, da ist die Allee durch den Prenzlauer Berg. Und in Berlin ist der Prenzlauer Berg, zumindest, ich bin jetzt nicht immer ganz aktuell auf dem Laufenden, aber zumindest vor ein paar Jahren sozusagen der Ort, the place to be gewesen. Nicht? Also für ein bestimmtes... Okay. Ja. Also es war so ein Innenort, dort sind auch dann die Preise hochgestanden und so. Also da ist man sozusagen nicht nur mitten auf der Straßenbahnschiene, da ist man mittendrin, nicht so auf der Dings, nicht so. Mhm. Und dann sagt dort die Tochter, also ich gehe jetzt nach Dresden. Hm?
Tochter jünger oder sagt, geht wieder studieren, so wie früher, bevor ich mal ein Kind hatte und so weiter, und die Träumerin mahnt, also wie geht das, wenn du da deine Verpflichtungen hast? Ich denke, die Träumerin spricht da auch von sich und was sie vielleicht erlebt hat im Alter der Tochter, und die Tochter, ja, das geht, kein Problem, ich lasse dir aber das verschrumpelte Kind da. Und ich denke, sehr interessante Figur, kann man auf sehr viele Arten und Weisen deuten. In diesem Zusammenhang habe ich es irgendwie verbunden mit dem Alter. Also das Kind ist verschrumpelt und irgendwie es macht einem das Leben schwer und fesselt einen da und irgendwie ist es auch ekelhaft und ja, man muss sich darum kümmern, vielleicht auch wie um eine alte Person. Das verschiedene Verbindungen, ganz am Schluss noch, das Kind klebt jetzt an beiden meinen Händen, also wenn man die eigenen Hände ansieht, sieht man vielleicht so optisch das eigene Alter. Und sie will ja auch mit dem verschrumpelten Kind nicht gesehen werden. Also sie will das vielleicht nicht, dass die anderen das sehen, dass sie ja sich mit dem Alter auseinandersetzt. Mhm. Genau.
Okay, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja,
halt mal beide.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, das ist, würde ich auch sagen, das ist sicher ein Aspekt. Ich habe auch noch, ich habe einen anderen Aspekt gesehen, der auch ein bisschen so mit dem Traum zu tun hat. Nicht? Also es ist ja ganz offensichtlich so, dass sie auch in dieser Szene mit der Tochter ja von dieser Idee, dass sie ja jetzt nach Dresden will, Arbeit, Mann und Kind hier in Berlin zurücklassen will, ja, dass sie von dieser Idee eigentlich nichts wissen will. Ja, das ist relativ offensichtlich. Ja. Mhm. Und genauso, und dann gibt es ja, dann sagt die Tochter, ich muss dir was hier lassen, das verschrumpelte Kind. Ja. Und genauso dasselbe Verhältnis hat sie ja in Bezug auf das verschrumpelte Kind. Ja. Also dieses Idee, also dieses Gefühl, ich will damit nichts zu tun haben. Nicht? Das sagt sie auch sehr deutlich, das kommt auch zum Ausdruck, sie liegt im linken Beck zugedeckt. Ja. Im anderen tobt das verschrumpelte Kind. Daneben steht ihr Mann, ich, aber sie ist schon, sie ist zugedeckt. Also sie will damit nichts zu tun haben. Ich, sie sagt es auch später nochmal deutlich. Während ich nichts so sehr fürchte, als dass es mich berühren könnte. Ne? Sozusagen das, was sie berühren könnte, das berühren könnte, was die Tochter da tut. Mhm. Nicht, die eben in der Tat nicht einfach auf der Straßenbahnschiene sitzt, nicht, sondern irgendwie, ja, können wir wieder zu dem Teil kommen vom Heini, jenseits der Straße, nicht sozusagen etwas ganz anderes macht als das, was man eben so tut. Ja. Mhm. Sie verlässt sozusagen den Place to be. Ja. Sie macht es ganz anders. Nicht? Und ich habe auch dieses verschrumpelte Kind auch noch in diesem Zusammenhang gesehen, weil es gibt in Bezug auf beides, auf diesen Plan der Tochter und auf das verschrumpelte Kind, ein ganz ähnliches Verhältnis. Ja. Nämlich sie will eigentlich nichts wissen. Und dann, es kommt ihr aber näher, nicht? Das an den Händen kleben heißt, es ist eben doch nah. Sie will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Sie will nichts damit zu tun haben. Plötzlich klebt es an den Händen, ja? Und sie kriegt es nicht los, ja?
Ja. In gewisser Weise könnte man fast sagen, die Tochter und das verschrumpelte Kind haben gewisse ähnliche Eigenschaften, nämlich, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Die machen einfach Zeugs und in dieser Strophe, ich bleibe bei diesem Wort, von der du gesprochen hast, Olaf, während ich nicht so sehr fürchte, als dass es mich berühren könnte, das verschrumpelte Kind, es lässt sich nicht bändigen, springt über alles hinweg und auch über mich und berührt mich doch. Das ist doch wunderschön.
Mhm. Mhm. Und sie ist ja, also die Tochter, bevor das verschrumpelte Kind auftaucht, die Tochter will, eben sie will nicht nur vom Place to be weggehen und ihr Ding machen, sie, also Place to be auch im Sinne von, sie will von Mann und Kind weggehen, um ihr Kind zu, ihr Ding zu machen, oder? Mhm. Und ich glaube ja, das berührt wahrscheinlich auch etwas, was die Geschichte von der Träumerin selbst betrifft, weil also das verschrumpelte Kind, ich habe es ein bisschen dann auch so gelesen, es ist ein bisschen auch das, was unattraktiv erscheinen kann, wenn man Eltern wird oder sich um Kinder kümmert und halt nicht mehr all das machen kann oder weggehen kann, was man will, sondern sich kümmern muss, oder? Ich habe es so in diesem Verhältnis auch gesehen, dieses verschrumpelte Kind, auch in dem Zusammenhang mit dem Traum vom Mann, der wo ja die Eltern diese kleinen Miniaturkriegsschiffe ins Wasser gelassen haben. Also so elterliche Konflikte, die irgendwie im Paar vielleicht irgendwie nochmals hochkommen, also aus welchem Grund auch immer, und sich da in die Träume nochmals einbringen, ja, wie die Bayer Chemiefabrik, ja, die da irgendwie Einlass finden und wieder nochmals Sachen aufwirbeln. Ja.
Vielleicht muss sie sich ja gegen die Pläne ihrer Tochter, das Studium in Dresden, verwahren, weil sie ja, vielleicht ist das auch ein Stück nicht gelebtes Leben von der Träumerin, dass da verschrumpelt ist.
Ja, ja, ja. Eben, ist ja interessant, eben. Die Tochter geht ja zurück, wieder studieren, also sie hat schon mal studiert. Das ist dann der Gedanke, wäre ich noch mal an diesem Ort, würde ich vielleicht etwas anderes machen oder wäre ich irgendwo anders. Drum hocken sie da auch auf den Gleisen, die ja da auch irgendwie Lebensweg oder vorgebahnte Schienen irgendwie symbolisieren. Ja, das verstrumpelte Kind hat für mich so die Facette vom Alter, aber auch das Kinderkriegen. Also man hat ein Kind, hat Verantwortung, was auch wiederum heißt, man ist weniger frei, man ist weniger alt. Das Kind selbst ist aber da am Toben. Ich finde interessant, der Mann steht daneben und er findet kein Problem. Er macht so wie ein Spiel daraus. Oder kann man sicher auch wieder auf mehrere Arten interpretieren. Und ich dachte mir so, ja, er lässt sich vielleicht nicht so anmerken, so die Sorge vom Älterwerden den Gedanken an verpasste Gelegenheiten oder ah, vielleicht hätte ich was anders gemacht. Aber in seinem Traum sieht man ja, er macht sich da schon irgendwie Gedanken auf seine Art und Weise. Halt irgendwie anders. Ja.
Ich würde sagen, es ist in der Tat ja so, er spielt hier, was er in seinem Traum ja auch tut, wo er auch spielt mit diesen Gegensätzen immer wieder. Und ich wäre jetzt auch noch gar nicht so sicher, ob es jetzt gleichzeitig schon so sein müsste, nicht, dass wenn sie jetzt von Mann, Arbeit, Mann und Kind hier in Berlin weggeht, dass das dann gleichzeitig schon eine Trennung sein müsste. Das ist, glaube ich, natürlich eine Fantasie, die eine Wunschfantasie und gleichzeitig eine Angstfantasie sein kann. Aber es ist noch gar nicht gesagt, ob das eine Trennung sein soll. Es geht vielleicht einfach weg, was nicht unbedingt eine Trennung sein kann, sondern was halt heißt, sie würde es nicht einfach so machen, wie man es dann macht, dann bleibt man so, sondern sie macht es halt auch wieder anders. Sie verlässt sozusagen die üblichen Schienen, auf denen es normalerweise entlang geht, der Prenzlauer Allee entlang, nicht so, ne? Und dass es ja auch diesen Charakter hat. Und es deutet sich ja auch an in diesem zweiten Teil, den du, Heini, so schön als Gedicht auch beschrieben hast, nicht? Weil da wird ja in der Tat in dem Moment, ja, wo sie dieses verschrumpelte Kind nicht mehr vor allem auf Distanz halten will und mit ihm nichts zu tun haben will, sondern wo es beginnt, ja, auch das Kind beginnt sozusagen über alles hinweg zu springen. Es klebt plötzlich an ihren Händen und dann fällt es auch in ein Loch. Nicht? Also im letzten Traum hatten wir den Graben, nicht, in dem man fallen kann. Fällt es in ein Loch, im Übrigen jenseits der Straße, wohlgemerkt, nicht so. Und dann tritt sie dicht hinein und schaut hinunter. Und was ist dann? Aus diesem verschrumpelnden Kind wird eine Gold. Es liegt in einer Goldkiste. Es wird also auch zu einem Goldkind. Nicht so. Es wird zu einem Schatz. Es wird so etwas sehr Wertvollem, nicht so. Ne? Also da dreht sich ja auch wieder diese Geschichte um. Nicht? Man könnte sagen, dort hat sie jetzt auch in diesem Teil des Gedichtes auch angefangen, mit der Sache zu spielen. Ne? Stimmt. Auf eine ja auch wirklich sehr, sehr schöne Art und Weise. Nicht? Dann wird das, von dem sie am Tag, nee, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Nicht? Wow, das ist ja was ganz, ja? Das ist ja was ganz Tolles. Ist ja was Wunderschönes.
Das ist auch, also das finde ich jetzt gerade mega cool. Ich habe mir das nicht. Also das Kind ist ja wie auch das Potenzial von der Träumerin, oder? Dass sie hatte und hat und das irgendwie wie, ja, das halt wie nicht erwachsen geworden ist in dem Sinne, also ja, dass es halt verschrumpelt ist und nicht sozusagen sich ausgewachsen hat in dem Sinne. Und das hat ja auch, oder so ein Gedanke oder solche Gefühle können ja etwas sehr Giftiges haben, wie die Bayer-Werke. Aber sie macht irgendwie wie auch etwas, oder der Traum macht auch etwas anderes darauf, oder indem es sie ja irgendwie berührt und das Kind, auch wenn sie gar nicht das berühren will, und es entsteht ein Goldschatz daraus. Also irgendwie sind beide Träume haben irgendwie, es gibt so etwas Giftiges oder potenziell Giftiges, und dann, aber die Träume finden so im Halbdunkel irgendwie andere eher etwas Spielerisches, einen
anderen Weg.
Andere Wege, ja. Auch ist mir eingefallen, so, es klebt an den Händen, was, wie sagt man, oder es klebt Blut an meinen Händen, so, vielleicht ist da irgendwie eine Schuld, die man sich aufbürdet. Dann gleichzeitig wann ist ein Kind verschrumpelt? Ja, wenn es zu lange in der Badewanne war, dann sind die Hände so verschrumpelt und von da aus komme ich auf die Idee, ja, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Also das Kind im Traum hat etwas sehr Ekelhaftes, aber es ist dann am Schluss doch Teil eines Goldschatzes irgendwie. Mhm. Ja.
Und auch zu der Chemie, die ja auch, da hast du jetzt ja auch schon mal, jetzt können wir ja auch noch ein bisschen versuchen, darüber zu sprechen, nicht? Da hast du ja auch schon die Verbindung zum anderen Traum hergestellt, zum Mann, nicht? Und man könnte ja auch noch sagen, bei der Chemie gibt es ja auch noch einen anderen Ausdruck, nämlich die Frage, ob die Chemie stimmt, ja? Mhm. Und in gewisser Weise, sie, wie du sagtest, nicht, also dort ist es ja auch der, hier haben wir es mit dem Place to be und dort ist es der giftigste Ort der Bayerwerke, nicht? Also die Chemie kann schon auch sehr, sehr, sehr giftig sein, aber es ist auch eine Frage, ob sie stimmen kann. Und sie stimmt zum Beispiel, wenn sie aus Kriegsschiffe Spielschiffe machen kann, nicht, dann entgiftet sie ja auch etwas ein bisschen, nicht, sozusagen mit diesem Spielerischen, nicht, ja, auch mit diesem Spiel. Und ich habe auch irgendwie den Eindruck, diese beiden Träume hängen auch, haben auch viel mit den beiden auch zu tun. Und ich würde sogar sagen, sind auch ein Ausdruck dessen, dass man sagen könnte, die Chemie stimmt.
Ja.
Weil auch jetzt hier in diesem Traum ist es ja auch ihr Mann, nicht? Der am Anfang auch, sie sagt das nur, ja, der geht, der nimmt das wie ein Spiel, also der hat da nicht so große Probleme, nicht? Und er scheint ihr auch zu helfen, ja, in dieses Spiel hineinzukommen, nicht? Und vorhin bei der anderen Geschichte, nicht, mit diesem Fahrer hinter ihm, da ist ja auch schon mal die Frage aufgetaucht, könnte das nicht auch die Frau sein? Und ich, also natürlich kann es viele sein, aber gerade auch, weil wir ja auch in Bezug auf diese beiden Träume auch so ein Vor- und Hintereinander, also sie schickt ja zuerst den Traum, den der Mann vorher geträumt hat, nicht so, oder? Und schickt dann einen Traum, den sie in der Nacht oder in der Nacht, bevor sie ihn geschickt hat, geträumt hat, nicht? Da haben wir auch schon so ein Hin- und Hintereinander-Verhältnis und so weiter und so fort, nicht? Sodass es auch durchaus naheliegen könnte, auch eine solche Verbindung auch zu ziehen. Ich fand eben auch in diesem ersten Traum eines wirklich sehr, sehr eindrücklich, diese Kippbewegung ist eine ähnliche Kippbewegung, nicht, von dieser paranoiden Figur, ne? Da ist jemand hinter mir, weiß ich nicht, was der jetzt alles mit mir vorhat und so weiter und so fort, zu etwas, wo man plötzlich sagen kann, oh, herzlichen Dank, ja? Über ihn erfahre ich ganz viel, was mit mir passiert, ja? So, oder? Und ich fand diese Bewegung auch sehr, 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 sehr eindrücklich, nicht so, oder? Und hier scheint es ja auch so eine Bewegung zu geben und dort, ja, überschneiden sich auch diese beiden, habe ich den Eindruck. Nicht?
Ja, das stimmt.
Spannend, also dass die beiden... Beim ersten Traum scheint mir, der Mann hat so irgendwie ein bisschen eine technisch anmutende Sprache oder er drückt sich so recht präzise aus, es geht um Chemie, die Lichtanlage meines Fahrrads oder wer es war, konnte ich nicht ermitteln. Er hat so eine sehr irgendwie eine technische Sprache oder dachte mir, vielleicht hat er auch irgendwie so gearbeitet und so. Dann, das klingt dann so ein bisschen klischiert, aber vielleicht sind seine blinden Flecken dann, ja, vielleicht ein bisschen die Emotionen, oder? Und die Frau kann ihm dann so ein bisschen Licht geben, was er wie fühlen könnte oder sollte oder so. Oder vielleicht kann sie ihm auch sagen, du, ich glaube, es geht dir schlecht und er merkt es gar nicht. Das ist so eine Fantasie, die ich spinne. Und vielleicht in ihrem Traum sieht man dann so, ja gut, die haben da ein Kind, die Frau hat sehr Mühe damit, also die hatten ja beide zusammen Kinder, oder? Und das ist vielleicht eine sehr symbolische Szene, aber hat auch einen Teil in der Realität. Die hatten da ein Kind, das macht da irgendwie Chaos und so. Und die Frau hat da Angst, dass da irgendetwas passieren könnte, die Berührung. Der Mann macht ein Spiel daraus, der scheint da ein bisschen lockerer, pragmatischer zu sein. Also vielleicht, so fantasiere ich jetzt, wie sich die beiden vielleicht auch ein bisschen ergänzen in ihren Träumen oder im Alltag, ja.
Sie scheinen sich auf jeden Fall zu befruchten. Also ich fand auch jetzt in dem Traum ist es auch am Anfang, also jetzt mir jetzt, wo du das auch nochmals gesagt hast, aufgefallen. Am Anfang gibt es ja eine Auftrennung von den Bettseiten. Also das Bett füllt das Zimmer fast aus, der Schlafzimmer. Die liegt auf, im linken Bett zugedeckt und im anderen ist das verschrumpelte Kind und der Mann steht daneben und kann mit dem Kind etwas anfangen, was sie nicht will in dem Moment. Und am Schluss ist es ja wie, also es gibt eine Ampel und es gibt einen Überweg und sie überquert ja dann eigentlich die Straße auf die andere Seite und findet dort eben das Kind dann in dieser Goldkiste. Und das scheint ja auch schon sich auch da auf den Mann zu beziehen, oder wie du ja. vor, oder ihr vorher gesagt habt, dass sie wie auf diese andere Seite auch herüberfindet.
Mhm. Und wir haben auch da wieder die Wupper, nicht? Jenseits der Straße, dieses Überqueren der Wupper. Nicht? Man könnte auch sagen, sie nimmt auch mit diesem Bild sozusagen einen Teil des Bildes vom Traum ihres Mannes auch auf. Nicht? Und damit haben wir auch sozusagen eine Verbindung zwischen den beiden, die auch eine Grenze überschreitet, nicht? Wo es so getrennt ist, hier links die Rechte, links liegt sie und rechts liegt der. So. Mh.
Und auch hier könnte man die doppelte Bedeutung vielleicht vermuten, nämlich der Fluchtgedanke, der ist eher bei der Tochter Dresden. Und dann gibt es eben auch noch den Acheron, den Tod, in einer Kiste im Loch liegen. Ja.
Natürlich auch in Dresden. Hm? Ja. Also wenn man jetzt ohnehin, wenn Sie mit dem ersten Traum auch an den Krieg denken, ist Dresden natürlich die Stadt in Deutschland, die am wüstesten wahrscheinlich sogar zerstört und zerbombt wurde.
Mhm. Naja,
was mich wirklich beeindruckt hat, ist, ich kann es nicht gut in Worte fassen, aber ich habe den Traum des Mannes, da habe ich mir gedacht, es ist ein Erkenntnistheoretiker, der wunderschön träumt. Ja? Und bei der Frau denke ich, das ist doch ein Märchen, ein schönes Märchen mit einem richtigen Märchenschluss. Und die passen, obwohl sie so unterschiedlich sind, passen sie sehr, sehr gut zueinander. Ja?
Die Chemie stimmt.
Wenn sie nicht gestorben sind.
Super.
Dann sind sie noch an der Wupper.
Ja. Ein schöner Schluss.
Genau. Dann also ganz herzlichen Dank den beiden für diesen spannenden Träume.
Ja.
Hat wirklich Spaß cool, gemacht.
Ja. Und auch, dass sie das so zusammenschicken, ist auch irgendwie schön. Ja. Sehr schön. Danke.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es ist so, ja. It's a miracle.